allgemeines Schwächegefühl, Gangunsicherheiten und sogar Funktionsstörungen der Organe. Das können erste Anzeichen für die Krankheit Muskelschwund sein. Rund 300.000 Menschen in Deutschland sind von dieser Muskeldystrophie betroffen und es gibt zahlreiche Formen der Krankheit. Einige davon können sogar zum frühzeitigen Tod führen. Wie ein Leben mit Muskeldystrophie in Deutschland aussehen kann, das weiß Dirk Rosenkranz. Er ist der Vorsitzende der Deutschen Muskelschwundhilfe in Hamburg und selbst betroffen von der Krankheit. Ich bin Ralf Protzus und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von unserem Format Inspirierende Menschen im Berufsalltag. Und ich bin gespannt, was Dirk gleich zu berichten hat.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Ich grüße dich, Dirk.
Ja, moin, hallo. Freue mich, hier zu sein.
Ja, moin nach Hamburg.
Moin, moin.
Du bist durch einen Zufall auf deine Krankheit aufmerksam geworden, als du 14 Jahre alt warst. Wie genau sind die Ärztinnen und Ärzte damals auf die Diagnose gekommen? Das ist ja ganz oft meistens bei so einer anderen Routineuntersuchung. Und dann zack, wie war es bei dir?
Ja, das war tatsächlich ein absoluter Zufall bei uns in der Klasse. Ich war damals noch in der, ich glaube, 7. Klasse auf der Realschule in Bergedorf und wir hatten einen Hepatitisfall in der Schule, einen ansteckenden Hepatitisfall und wir Schulkinder mussten vorsorglich uns untersuchen lassen, ob eine Hepatitis bei uns vorlag. Und dementsprechend wurden bei mir die Blutwerte nach erhöhten Leberwerten untersucht und die waren tatsächlich da. Also bei mir waren sehr deutlich erhöhte Leberwerte. Und dann hat man gedacht im ersten Moment, alles klar, der hat sich tatsächlich angesteckt. Und dann wurde ich erstmal aus der Schule genommen. Und es passierte aber nichts. Ich wurde nicht gelb, es passierte gar nichts. Und dann hat man gesagt, komisch, da stimmt irgendwas nicht. Und dann wurde weiter untersucht und ein großes, sehr großes Blutbild gemacht. Und dabei hat man sehr, sehr hohe Muskelwerte, die sogenannten CK-Werte, bei mir festgestellt. Und damit startete da eigentlich das ganze Thema rund um das Thema Muskelschwund bei mir.
Wie bist du im ersten Moment mit der Schockdiagnose umgegangen, so als Teenager? Hast du damals überhaupt begriffen, was das bedeutet? Weil es ist ja eine komplette Lebensumstellung.
Also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Diagnose, sondern es fing eigentlich damit an, dass man versucht hat, wie erklären sich eigentlich diese hohen CK-Werte, diese Muskelwerte? Und ich wurde dann natürlich in dieses Universitätsklinikum Eppendorf nach Hamburg überwiesen. Und dort wurden sehr, sehr viele, sehr intensive Untersuchungen gemacht. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wie das für so ein Kind ist in dem Moment, wenn man da von Ärzten umzingelt, umringt ist und dann auch noch Studenten dabei sind. Und da werden beispielsweise Nadeln in die Muskeln geschoben, das sogenannte EMG, um zu gucken, wie die Muskelströme sind. Und dann wurde auch eine Biopsie gemacht, also Muskelgewebe entnommen. Und dabei hat man dann festgestellt, dass offensichtlich eine schwere Form von Muskelerkrankung vorliegen wird. Aber man konnte dem Ganzen damals auch noch keinen Namen geben.
Und wenn man das dann so hört, als sehr junger Mensch, schwere und ganz viele Menschen um einen rum, ganz viele Schläuche, es gibt hier einen Pieks, da einen Pieks, was macht das mit einem dann?
Ich habe es überhaupt nicht verstanden am Anfang, weil ich war zu dem Zeitpunkt, fühlte mich eigentlich kerngesund. Ich war nie die helle sportliche Leuchte und wenn es um Sport ging, war ich eigentlich immer derjenige bei Gruppe A, B, der bis zum Schluss auf der Bank sitzen geblieben ist, weil man mich ungern in die Gruppe haben wollte, weil ich eben nicht schnell war beispielsweise.
Das ist so fies einfach, ja.
Ja, also heute würde ich auch sagen, pädagogisch gesehen hätte da eigentlich der Lehrer darauf achten müssen, dass gerade die Schwachen eher mal nach vorne gezogen werden, damit sowas nicht passiert. Das macht natürlich auch etwas mit einem und auch langfristig macht das was mit einem. Aber wie gesagt, ich habe das nie als Krankheit gesehen, sondern eher als unsportlich und so wurde ich auch von den Lehrern bewährt. Ich habe nie bei den Bundesjugendspielen eine Urkunde geschossen. Nicht mal eine Trosturkunde.
Ja, ich bin ein mieser Werfer und ich bin ein super Springer und ein schneller und langer Läufer. Aber mit dem Werfen habe ich mich auch öfter mal um so eine Siegerurkunde wegen so ein paar Punkte gebracht. Also I feel you, Dirk.
Thank you. Ja, bis dahin, wie gesagt, fühlte ich mich nicht krank. Und auf einmal hieß es, da ist eine schwere Form von Muskelschwund, die wir noch nicht zuordnen können. Liegt davor. Ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 14 Jahre und eigentlich, wenn so eine Diagnose gestellt wird, Muskelschwund in so einem Alter, dann wäre man eigentlich von den Ärzten davon ausgegangen, dass ich schon Gehprobleme gehabt hätte, wenn ich sogar schon im Rollstuhl gesessen hätte, wie es sehr häufig bei Duchenne-erkrankten Kindern der Fall ist. Und in meinem Fall war das eben halt anders. Und damit war ich auch eine kleine Sensation bei den Ärzten. Das war für mich schwierig, weil ich einfach wie so ein Show-Objekt oder Begierde-Objekt mich gefühlt habe und gar nicht so im Sinne, was passiert da eigentlich mit mir oder wie wirkt sich das für mich aus? Also es war keine gute Zeit. Und wenn ich heute sogar noch, ich meine, ich bin heute etwas älter inzwischen als 14 Jahre, habe ich immer noch Respekt vor dem UKE, wenn ich da vorbeifahre, weil es einfach für mich auch in gewisser Weise traumatisch war.
Du hast ja auch eben erzählt, da waren Studentinnen und Studenten dabei, weil du dann ja ein kurioser Fall erstmal warst wahrscheinlich. Dann natürlich auch ein interessantes Lehrobjekt und das ist natürlich dann besonders befremdlich.
Ja, absolut. Also mir war der Begriff Universitätsklinikum im Punkto Studenten und welche Rolle ich dabei spielte natürlich gar nicht klar. Ich war ja auch noch mit 14 Jahren einfach viel zu jung, um das zu verstehen. Und ich glaube, meine Eltern, die waren auch in dem Moment etwas überfordert, mir das verständlich beizubringen, weil sie natürlich auch, die waren eher in einer Schocksituation, glaube ich, weil plötzlich etwas im Raum stand, nämlich, dass ihr Kind anscheinend sehr schwer krank ist, ohne dass man da groß was gesehen hatte. Da waren natürlich dann bei den Eltern vielleicht zu dem Zeitpunkt viel mehr Zukunftsängste als bei mir. Das kam eigentlich erst viel später, als ich durch Zufall eigentlich mitbekommen habe, als die Ärzte meinen Eltern Prognosen gegeben haben. Also wie wird die Zukunft für mich möglicherweise aussehen? Das ist eine logische Frage, die Eltern natürlich an die Ärzte stellen. Was bedeutet das für uns, in erster Linie für unser Kind? Und diese Prognose war damals alles andere als witzig. Man sagte, ich würde ungefähr mit 20 im Rollstuhl sein und ich hätte eine maximale Lebenserwartung von circa 40 Jahren. Also und dummerweise habe ich das damals auch mitgekriegt. Das war natürlich nicht so toll.
Jetzt gehst du flott auf die 59 Jahre zu und wenn man sowas von den Ärztinnen und Ärzten hört, mit 40 ist Schluss, was macht das mit einem? Gehst du mit dem Thema Tod bewusster um als andere? Ja, gibt's so eine Bucketlist bis zum vermeintlichen finalen Jahr? Du hast es jetzt schon fast um 60 Jahre übertrumpft.
Ja, das hat damals natürlich sehr viel ausgelöst. Also natürlich habe ich mir die Frage gestellt, warum soll ich überhaupt noch mein Abi machen? Meine Eltern haben darauf gedrungen, dass ich möglichst viel für die Bildung tue, dass ich mein Abitur mache und studiere. Und ehrlich gesagt habe ich mir die Frage gestellt, wozu? Jetzt geht es eigentlich nur darum, die Zeit zu genießen. Und ich war damals auch auf einer sehr strengen Schule und war auch da zum ersten Zeitpunkt noch nicht vom Sportunterricht befreit. Und da war ein sehr strenger Sportlehrer und der hat es letztendlich dann auch geschafft, dass ich mich erstmals dann vom Sportunterricht habe befreien lassen. Und das war keine leichte Zeit. Also ich war in dieser Zeit ein katastrophaler Schüler. Wenn man sich heute das Zeugnis angucken würde, fragt man sich, wie hat er es überhaupt geschafft, nochmal zu studieren? Habe ich aber später. Und ich habe mich an vielen Stellen erstmal zurückgezogen. Und das Thema Tod, ja, das war natürlich in gewisser Weise präsent. Später irgendwie aber immer noch mit großer Angst behaftet, wenn der Tod mal eines Tages auf mich zukommt. Was macht das mit einem? Und irgendwie auch überhaupt nicht vorstellbar. Und trotzdem dann auf der anderen Seite dieses Bewusstsein zu haben, da stimmt irgendwas mit dir nicht. Und die Ärzte haben gesagt, du wirst nicht so alt, wie deine Eltern es jetzt gerade sind beispielsweise. Das war sehr, sehr schwer zu verstehen. Und ich habe mich sehr zurückgezogen an einigen Stellen in der ersten Zeit. Und habe da leider, würde ich heute sagen, auch noch nicht begriffen, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, sich vielleicht an der Stelle auch extern Hilfe zu holen. Ich habe tatsächlich keine Bucketlist gemacht, aber ich habe mir immer ganz klar gesagt, das war immer so mein Slogan, wenn die da irgendwann mal an meinem Grab stehen, dann sollen die da sagen, was war das für eine coole Sau? Also so, was hat der für ein gutes Leben gehabt? Und wie hat
das ist eigentlich auch ein guter Grabsteinspruch, wenn da einfach nur draufsteht, was war ich für eine coole Sau oder was war das für eine coole Sau? Ja, also ich sammle mein Leben lang immer schon Grabsteinsprüche, finde ich nicht so unwichtig. Nee. Der richtige Abgang, ein kleiner Funfact am Rande, der amerikanische Schauspieler Jack Lemmon, der ist in Kalifornien in so einem ganz kleinen so Promi-Friedhof beerdigt. Da sind noch ein paar andere Stars, Marilyn Monroe und so. Und einige haben sehr kreative Grabsteinsprüche. Das ist da besonders gerne gesehen. Da sind auch viele ein bisschen schwarzhumorig unterwegs. Und bei ihm steht einfach nur auf dem Grabstein Jack Lemmon in. Weil so fing damals früher jeder Film einfach an mit ihm und jetzt steht es einfach so auf dem Grabstein und darunter ist das Beet. Finde ich einen guten Abgangsspruch.
Das gefällt mir auch. Ja, also ich finde schwarzen Humor sowieso an einigen Stellen sehr passend. Das macht es auch manchmal leichter, bestimmte Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Das ist für Außenstehende vielleicht manchmal ein bisschen komisch, aber so lebe ich zumindest. Und ich versuche mein Leben sehr intensiv zu leben. Ich habe eine wunderbare Frau an meiner Seite, aber dazu kommen wir vielleicht später noch, weil die auch eine zentrale Rolle an vielen Stellen für mich spielt. Und ich habe hervorragende Freunde, die mich mitnehmen und für eigentlich wirklich kein schlechtes Leben, würde ich mal behaupten.
Beschreib doch bitte mal deine Krankheit. Was genau passiert da in deinem Körper? Wenn man dich jetzt so sieht, du redest normal, sprichst normal, bist humorvoll. Ja, der hat ja sogar studiert mit dieser Krankheit. Also für Außenstehende, erklär doch mal, was ist da genau los mit dir?
Naja, also ich bin eigentlich nicht anders als du, nur mit dem Unterschied, dass bei mir mit den Muskeln irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Es gibt, du sagtest ja vorhin, sehr viele Formen von Muskelschwund. Ich habe eine Form von Muskelschwund, die glücklicherweise nicht ganz so stark und extrem verläuft, wie zum Beispiel bei einer Duchenne-Erkrankung bei einem Kind, bei einem Jungen, ja. Das heißt, ich bin heute, wie gesagt, auf dem Weg mit 59 Jahren und kann sogar immer noch mich am Rollator gehend bewegen und kann meinen Rollstuhl selbstständig betätigen. Das können viele nicht. Wie ist das bei mir angefangen? Ich habe damals unterm Dach gewohnt, im zweiten Stock. Und ich merkte auf einmal, dass ich eine Schwelle zum Haus nicht ohne Abstützen gehen konnte. Also ich musste mich irgendwie abstützen. Und ich musste mich am Geländer hochziehen, um überhaupt dann die Treppen hochzugehen. Das waren so die ersten Sachen, die ganz massiv waren. Aber es war auch schon vorher so, wenn zum Beispiel Glätte, also wenn es irgendwie im Winter Eis auf dem Weg war, dann konnte es passieren, dass ich relativ schnell auch mal ausgerutscht bin. Und wie andere, die konnten sich eher abfangen, bin ich dann gefallen. Und das sind so Sachen gewesen oder auch bei starkem Wind, dass es für mich schwerer war, meinen Körper sozusagen zu halten. Damit fing das eigentlich an, aber zu dem Zeitpunkt bin ich noch viel Fahrrad gefahren und so weiter und konnte mich gut bewegen. Aber im Laufe der Zeit habe ich auch sehr starke Muskelschmerzen gehabt, in meinem Fall, in den Oberschenkeln vor allem. Ja, was auch dazu kam, waren eben manchmal unterschiedliche Lebensphasen. Also wenn zum Beispiel massiver Stress war, beruflich zum Beispiel, wo es auch vielleicht um existenzielle Ängste geht, was der ein oder andere auch kennt in der Wirtschaft, wenn ein Unternehmen zum Beispiel vor der Insolvenz steht, was wird mit einem selbst oder man unzufrieden im Job ist, solche Geschichten oder auch in Beziehungen, dann wirkt sich negativer Stress tatsächlich auf die Muskeln aus. So war es zumindest bei mir. Und die Krankheit verläuft schubförmig. Man kann nicht wirklich sagen, wann Schübe stattfinden, aber ich kann zumindest für mich sagen, dass ich, je nachdem, wie stark zum Beispiel negativer Stress war, sagen konnte, es hatte Auswirkungen durchaus haben können. Das hat die Krankheit eher beschleunigt an einigen Stellen. Wobei bei positivem Stress, du bist happy, aber merkst, mein Gott, kommst dem nicht hinterher. Das ist dann irgendwie anders. Also da habe ich das nicht so empfunden.
Ist Muskelschwund heilbar? Woran wird aktuell geforscht? Gibt es da schon so aussichtsreiche Medikamente, Therapien? Also ist die Zeit vielleicht sogar dein Verbündeter?
Ja, ist es in gewisser Weise tatsächlich. Wenn ich daran denke, als ich die Deutsche Muskelschwundhilfe durch den Gründer kennengelernt habe, Joachim Friedrich war das, ein toller Mensch. Der hat immer gesagt, Diggi, wir werden alles daran setzen, dass in dem Bereich viel passiert, aber wir sind zu wenige. Wir sind zu wenige, wie zum Beispiel jetzt im Falle von Krebserkrankten, wo die medizinische Forschung großes Interesse hat daran, was zu tun. Und Gott sei Dank hat sich im Laufe der Zeit, wir haben ja auch gesehen, wie schnell im Rahmen von Corona was passiert ist, also Impfstoffe kreiert wurden, passiert jetzt tatsächlich auch einiges auf dem Gebiet von Muskelerkrankungen. Vielleicht habt ihr schon mal von dem teuersten Medikament der Welt gehört. Dieses Medikament ist tatsächlich für Kleinstkinder mit einer Muskelatrophie, das ist ein Unterschied gegenüber der Dystrophie, aber gehört auch zu den Muskelerkrankungen. Und dieses Medikament, das heißt übrigens Zolgensma, hat inzwischen eine Krankenkassenzulassung in Deutschland und ist einfach ein sensationelles Medikament, was bis zu 2 Jahren bei Kindern verabreicht werden kann. Und das führt dazu, dass die Kinder ein ganz normales Leben führen können. Also das Gengut wird durch diese eine Spritze derartig nachhaltig verändert, dass die Kinder eine Lebensperspektive haben, und zwar eine normale. Das ist eine Sensation. Und da dieses Medikament ja auch nicht gerade billig ist, ich glaube, da ist die Pharmaindustrie vielleicht ein bisschen wach geworden. Im Sinne auch bei muskelkranken Patienten ist es durchaus sinnvoll, vielleicht mehr zu forschen und auch auf dem Gebiet der Erkrankung, die ich zum Beispiel habe, passiert gerade an der Charité in Berlin unter anderem sehr viel. Da gibt es eine hervorragende Professorin Spuler, die in dem Bereich forscht. Und auch an anderen Kliniken, Instituten passiert zurzeit eine Menge.
Sag noch mal, wie teuer das Medikament ist. Das ist nämlich unglaublich teuer.
Ja, es ist 2 Millionen, die dann in eine Spritze, muss man sich mal vorstellen, die Krankenkasse dafür bezahlen muss. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wenn wir ein Leben haben, eine Lebenserwartung vielleicht von 80 Jahren, ohne Pflege, ohne Hilfsmittel, ohne Pflegegeld und weiß der Henker, was da alles noch dazu gehört, dann denke ich mal, wird einem auch klar, dass 2 Millionen eine durchaus gute Investition sind, die im ersten Moment teuer erscheinen, aber langfristig gesehen sich sehr schnell amortisieren können.
Absolut. Und die Krankenkasse übernimmt das komplett.
Wenn die medizinische Notwendigkeit gegeben ist, dann und der Arzt das ganz klar formuliert, dann muss die Krankenkasse das übernehmen. So ist unsere Gesetzgebung in Deutschland, Gott sei Dank. So wird diesen Menschen dann auch eben auch dauerhaft geholfen. Gott sei Dank haben wir dieses System.
Zurück zu deiner Krankheit. In den ersten Jahren konntest du die Krankheit noch recht gut ignorieren. Wann und wie haben sich dann die ersten Anzeichen bemerkbar gemacht?
Ja, ich konnte die Krankheit tatsächlich anfänglich insofern gut ignorieren, dass ich sie selber ignoriert habe und einfach versucht habe, normal weiterzumachen. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, gerade so in junger Zeit, wenn man mal auf den Kiez in einen Club gegangen ist oder in Diskothek oder was weiß ich, viele Menschen da waren, dann wurde man natürlich auch schnell mal angerempelt, ja. Und in meinem Fall war es natürlich so, wenn ich angerempelt wurde, bedeutete dies für mich, dass ich auch schneller hätte umfallen können. Also weil ich schon eine Rumpfinstabilität entwickelt habe. Und das führte dazu, dass ich solche Abende gar nicht mehr so richtig genießen konnte und mich dann eigentlich angefangen habe, so ein bisschen zurückzuziehen, aber immer noch nicht über die Krankheit wirklich gesprochen habe. Und das war eigentlich vermeintlich, heute gesehen, das hätte man besser machen können oder hätte ich besser machen können, weil ich habe mich Stück für Stück eigentlich aus dem Leben zurückgezogen, eine ganze Weile.
Wie lange hat das gedauert, bis du die Krankheit akzeptiert und auch angenommen hast? Ging das so deine Jugend durch?
Ja, ich war nie allein. Das ist erstmal das Wichtigste für mich gewesen. Ich habe eine Familie gehabt, die an meiner Seite stand und ich habe tolle Freunde immer gehabt, die an meiner Seite standen. Aber ich war das Problem. Ich musste erstmal akzeptieren, dass andere mich so nehmen, wie ich bin. Und ich habe immer gedacht, nee, also ich bin eher derjenige, der nachher nicht mehr so akzeptiert wird, womöglich. Und habe mich dann angefangen zurückzuziehen. Du sagtest ja, ich hätte durchaus mal von Depressionen gesprochen. Ja, genau, da bin ich in eine Phase gerutscht, die mich natürlich traurig gemacht hat, weil ich wirklich jemand war, der gerne unterwegs war. Und auf einmal mich unweigerlich mit Ausreden gegenüber den Freunden, dass ich irgendwie dies hätte oder jenes hätte, mich nicht fühlen würde, nicht mehr richtig teilgenommen habe. Und meine Freunde und alle Menschen um mich herum, die kamen auch schwer an mich ran, weil ich es auch gar nicht zugelassen habe. Und dann gab es eine sehr dunkle Phase und da habe ich gemerkt, also eine wirklich dunkle Phase, dass ich dachte, so hier ist jetzt für mich eigentlich das Ende meines Lebens angekommen. Dann habe ich gemerkt, so einfach geht das aber nicht, am Ende des Lebens anzukommen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reiß dich mal langsam zusammen, du musst dich jetzt entscheiden. Es gibt nur 2 Wege, entweder jammerst du weiter rum und wartest darauf, dass sich das für dich entscheidet oder du nimmst das jetzt die Sache in die Hand und lebst und akzeptierst, was du hast. Und das habe ich gemacht und dann ging das eigentlich relativ gut. Ich habe den Leuten dann gesagt, was ich habe und ich habe dann auch ganz klar deutlich gemacht, dass ich auf keinen Fall Mitleid oder irgendwas haben will, sondern ich will weiter ganz normal akzeptiert werden und das hat auch funktioniert, sehr gut sogar.
Du hast ja auch eben gesagt, du hattest vor allem mal Angst, dass du wegen Muskelschwund nicht mehr so richtig dazugehören kannst, nicht mehr teilhaben kannst und hast dich dann deswegen selbst zurückgezogen. Das ist ja dann immer so die Ironie dabei. Und dann fällt man noch mal mehr ins Loch, weil man dann eben wirklich isoliert ist. Ein Teufelskreis, aber du hast ihn durchbrochen.
Ja, absolut. Ich hätte es vielleicht einfach durchbrochen und viel früher, wenn ich mir tatsächlich heute gesehen, wenn ich nicht nur gedacht hätte, ein Psychologe oder ein Psychiater oder wie auch immer man das schimpfen kann, das hat was mit Klapsmühle zu tun, sondern das sind wirklich hervorragende Coach, die einem behilflich sind, eigenständig einen Weg zu finden, mit seiner Situation klarzukommen und vor allem jemanden zu haben, wo man mal drüber sprechen kann. Ja, also das ist ja ein großes Problem. Mit wem will man über so eine Situation an der Stelle sprechen? Und das macht vieles einfacher. Das ist ja das, was wir heute auch in unserer Arbeit zum Beispiel versuchen rüberzubringen. Also nehmt es, wie es ist, aber redet drüber. Und wenn, dann sind wir hier. Wir verstehen, was das bedeutet, mit so einer Krankheit zu leben, weil ich weiß, es war nicht einfach. Aber es ist so, dass es alles nicht so dunkel ist, wie es vielleicht erscheint. Und ja, ich glaube, dafür bin ich ein lebendes Beispiel.
Einfach drüber sprechen, das hilft immer. Gute Kommunikation ist oft der Schlüssel für vieles. Ja, und dann hast du ja auch erzählt, wie alt du bist. Und das sind so die 80er Jahre. Man wächst da auf. Und damals in den 80ern war es teilweise noch sehr verpönt, zum Psychologen zu gehen und Hilfe anzunehmen. War dann unmännlich und sowas. Zum Glück hat sich dieses Bild gewandelt.
Tatsächlich, so ist es. Damals hat man gedacht, also Psychologie, Psychologe, das hat alles was mit Klapse zu tun, Zwangsjacke und man wird eingewiesen und man ist gaga. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern das ist etwas, wo man vielleicht auch mal ein Ventil öffnen kann, weil sich was angestaut hat und weil man selber auch nicht mehr weiter weiß, wie man mit seiner Situation klarkommt, jemanden zu finden. Das muss nicht unbedingt die erste Person sein, an die man gerät, aber eine Person zu finden, vor der man sich öffnen kann und gucken kann, wie man an seine Themen rangeht, wie man es bearbeitet und vielleicht auch einen Weg findet, zukünftig wie so eine Art Hilfsmittelmodell im Kopf zu haben, was passiert, wenn diese Situation eintritt, wie muss ich reagieren? Und das habe ich leider erst sehr, sehr spät in Anspruch genommen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich eben irgendwie selbst die Kurve gekriegt habe. Aber ich bin heute jemand, inzwischen habe ich das tatsächlich mal in Anspruch genommen und bin selbst ausgebildeter Business Coach, dass es einfach unglaublich hilfreich ist, Instrumente zu finden, zu entwickeln, bestimmte Wege einfacher zu gehen.
An welche Grenzen stößt du jetzt in deinem täglichen Leben?
Oh, da gibt es leider sehr viele. Wir reden ja immer alle über Inklusion und Teilhabe. Ich bin tatsächlich sehr häufig in den USA und da fängt es schon mal an, wenn ich in Amerika aus dem Flieger steige und einreise in den USA, dann komme ich mir vor wie ein VIP. Da werde ich also direkt sofort durchgeschoben. Die Menschen sind unglaublich zugewandt und freundlich. Kommt immer zu dir, meiner Frau, jemand, do you need a hand? Hier in Deutschland ist es so, wenn ich jetzt mit dem Bus beispielsweise fahre, da steigen die Leute sogar an einem manchmal vorbei, wenn der Busfahrer die Rampe ausklappt, wo ich dann immer sage, ohne Busfahrer fährt der Bus jetzt auch nicht weiter. Die sind alle manchmal, also nicht alle, aber es sind viele Menschen manchmal echt verpeilt. Die haben ihr Handy in der Hand und irgendwie die Empathie, die vermisse ich manchmal sehr stark. Ja, also auch wenn man in ein Einkaufszentrum geht, die Türen gehen nicht elektrisch auf. Die gehen rein, die Leute häufig, drehen sich nicht mal um die Tür aufzuhalten und dann geht die Tür zu. Ja, dann muss man wieder warten, bis jemand kommt. Bahnsteige sind nicht immer barrierefrei. Also in Bergedorf beispielsweise hat es ewig gedauert, obwohl ein zweiter Aufzugsschacht damals beim Neubau des Bahnhofes gebaut wurde, dass ein zweiter Fahrstuhl eingebaut wurde. Der wird jetzt seit, ich weiß gar nicht wie viele Monaten gebaut und soll erst im September fertig sein. Aber der andere, der noch funktioniert, ist auch abgeschaltet. Da fragt man sich manchmal, mit welcher Priorität wird das Thema. Es geht ja gar nicht nur um Rollstuhlfahrer, sondern auch um Mütter oder ältere Leute mit dem Rollator an das Thema gedacht. Oder Behindertenparkplätze an der Straße. Wunderbar, gibt es einige tatsächlich. Aber wo ist die Absenkung, dass man quasi vom Parkplatz, ohne auf die Straße fahren zu müssen, auf den Fußweg kommt? Und dann denke ich manchmal, ich meine, wir sind ja sehr bürokratisch in diesem Land und es gibt sehr viele Vorschriften. Wo sind da die Vorschriften zum Beispiel im Straßenbau? Warum sind an Straßenecken die Bordsteine nicht automatisch abgesenkt? Es gibt so viele Straßenüberquerungen, die sind einfach nicht abgesenkt. Also ich könnte mit dir da durch die Gegend fahren und du würdest sagen, das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Oder wenn du ins Theater gehen willst. Es gibt auch in Hamburg Theater, die haben natürlich ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer, aber man guckt fast gegen die Wand. Also das ist...
Ich wollte gerade sagen, hinter der Säule, da darf er sitzen, der Rolli.
Ja, genau. Ja, so ist das tatsächlich. Und dann stellt man sich schon manchmal die Frage, an welcher Stelle stehen wir Menschen mit einer Behinderung? Und muss man sich nichts vormachen. Ich bin auch Gott sei Dank mal ganz normal durch die Weltgeschichte gegangen und ich war leider aufgrund eines Unfalls 3 Monate in Boberg im BG-Klinikum und dort waren einfach wahnsinnig viele Menschen, die von einem Moment auf den nächsten in eine Situation gekommen sind und auf einmal behindert waren. Ja, also durch, ob es ein Motorradunfall war oder weil der Mähdrescher ein Bein abgefetzt hat, was auch immer. Es sind Situationen, die passieren und unsere Gesellschaft sollte diese Denke mal mehr haben. Nicht nur die, die da in dem Moment drauf angewiesen sind, sondern wir alle, die vielleicht eines Tages drauf angewiesen sein könnten, dass wir einfach da hinein investieren, dass wir das Gefühl haben, wir gehören alle trotzdem, wenn wir sowas haben, weiterhin dazu. Da passiert Gott sei Dank eine Menge, auch hier in Hamburg. Aber es sind immer noch Situationen, wo man sich rechtfertigen muss. Beispiel am Bahnhof. Ich habe es kürzlich am Dammtorbahnhof gehabt. Da sagt der Zugführer von der S-Bahn, Also wenn Sie mitgenommen werden wollen, dann heben Sie verdammt nochmal Ihren Arm. Da musste ich dem Mann erklären, können Sie sich vorstellen, guter Mann, dass einige Leute den Arm eben nicht heben können. Ja, und da muss man sich auch noch rechtfertigen. Und dieses Selbstverständnis, wenn man da mit einem Rollstuhl am Bahnsteig steht beispielsweise, dass es doch selbstverständlich sein sollte, dass ein Lokführer nicht starr geradeaus weiterguckt, sondern das Fenster zumindest aufmacht oder wollen Sie mitgenommen werden? Das ist aus meiner Sicht, müsste es viel selbstverständlicher sein. Oder wenn ich mit der Bahn fahre, mit der U-Bahn zum Beispiel in Hamburg, geht es teilweise super. Da sind spezielle Stellen ausgewiesen, wo Mütter mit ihrer Kinderkarre ebenerdig selbstständig reinrollen können, genauso Rollstuhlfahrer. Bei der S-Bahn ist es immer noch so, dass ich mit meinem Rollstuhl bis nach ganz vorne zum ersten Zugwagen fahren muss und dann irgendwie auf mich aufmerksam machen muss, damit der Lokführer dann netterweise eine Rampe rauslegt. Das machen viele sehr nett. Aber es gibt auch einige, wo man das Gefühl hat, Gott, jetzt kommt schon wieder so einer mit so einem scheiß Rollstuhl, jetzt muss ich hier rausgehen. Ich würde genauso gerne wie jeder andere an einer Stelle in den Zug steigen, barrierefrei, aber ich bin nun mal leider darauf angewiesen, was die Hilfe anbetrifft. Und dieses Angewiesensein, das ist nicht immer leicht, weil das Selbstverständnis beim Helfen nicht immer so gegeben ist, sondern man fühlt sich dann manchmal wie so ein, oh, der schon, jetzt kommt wieder so einer. Und das macht auch was mit einem, das finde ich nicht gut.
Hindernisse für Menschen mit Beeinträchtigungen, die müssen endlich abgebaut werden. Ja, wir haben ja schon öfter in diesem Podcast darüber geredet. So richtig besser geworden ist es in Deutschland gefühlt noch nicht. Aber du wohnst in Hamburg-Bergedorf und du hast ja eben erzählt, dass es da auch Probleme mit den Bussen ab und zu gibt. Ich bin ja schon froh, dass in Hamburg-Bergedorf überhaupt Busse fahren, Dirk. Ja, das muss man ja auch schon mal feiern.
Ja, das muss man feiern. Also ganz ehrlich, Bergedorf ist tatsächlich ein schöner Stadtteil, der barrierefrei ist. Und es lohnt sich, Bergedorf kennenzulernen und nicht abgeschreckt zu sein, wenn man von der B5 nach Bergedorf reinkommt und dann diese grotten, hässlichen Häuser sieht oder das Einkaufszentrum und dann in den Kern reinfährt und denkt, hier wird es nicht besser. Das lohnt sich dann mal, eine Seitenstraße reinzufahren oder in die Vier- und Marschlahn zu gehen. Und Bergedorf hat wirklich sehr schöne Seiten. Und es fahren hervorragende Busse. Die Busfahrerinnen und Busfahrer sind überwiegend auch wirklich nett und hilfsbereit. Und es geht eine Menge mit dem Bus, sich in Bergedorf zu bewegen oder eben auch nur mit dem Rollstuhl, das es geben. Das einzige Problem in Bergedorf, finde ich, wo geht man aufs Klo? Also und wenn man aufs Klo gehen will, zum Beispiel im CCB, das ist das Einkaufszentrum, dann stehen in dieser Toilette die Schränke für das Reinigungspersonal zum Teil mit den Schruppern und so weiter. Das erlebt man übrigens auch. Das sind ja eigentlich die, wo man sich dann mit dem Rollstuhl gut bewegen sollte. Es gibt wenig Anlaufstellen oder wenn man essen gehen will, um auf die Toilette zum Beispiel zu gehen.
Wir kommen zurück zu deiner Phase, wo es noch nicht ganz so klasse lief, wo du so gerade die Kurve gekriegt hast. Deine Frau, die hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass du irgendwann wieder rausgegangen bist. Wie hat sie das angestellt? Mit welcher Möhre hat sie dich rausgelockt?
Ja, das war wirklich der Schlüssel tatsächlich zum Nutzen des Rollstuhls. Ich hatte also immer schon einen Rollstuhl im Keller gehabt. Der Vorgänger der Deutschen Muskelsprunthilfe hat mir an einigen Stellen geholfen und hat mir auch Mut zugesprochen, das muss ich sagen. Und dann hat er gesagt, Dicky, das ist gar nicht so einfach, einen Rollstuhl zu haben. Hab einen in jedem Fall, wenn du mal eine Situation hast, wo es dir nicht gut geht, nutze ihn. Also hatte ich damals einen faltbaren Rollstuhl mit einem E-Fix-Motorantrieb. Also das heißt, in den Rädern sind kleine Motoren. Und damit kann man sich dann bewegen, weil ich schon in den Oberarmen nicht die Kraft hatte, um einen Rollstuhl jetzt langfristig zu tätigen. Der war immer geladen und meine Frau sagte so, jetzt kommst du mal mit unserem Fritzi raus. Wir gehen jetzt mit dir zusammen mal Gassi, das war unser Hund. Und dann hat sie den Rollstuhl aus der Garage geholt, hat ihn hingestellt und gesagt, so setz dich jetzt hier rein und jetzt fahren wir mal zusammen los. Und ich war selbst erstaunt, dass ich mich so schnell in das Ding gesetzt hatte. Und es war auch nicht schwer, das zu betätigen. Und dann sind wir bei uns, wir wohnen in der Nähe vom Bergedorfer Gehölz, das ist ein Wald, sind wir in den Wald gegangen und das war grandios. Allein dieser Waldgeruch, den ich schon so lange nicht mehr genossen habe. Ich bin ja früher gerne Fahrrad gefahren. In den Wald gehen konnte ich nun auch schon lange nicht mehr. Und auf einmal rieche ich wieder Wald. Das war großartig. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, warum musste ich so lange darauf verzichten, diesen Geruch zu genießen und hier diese schöne Atmosphäre im Wald. Und so bin ich dann öfters mal spazieren gefahren, rollen, gerollt.
Ist auch ein fantastischer Geruch, finde ich auch. So Wald mit so frischem Moos und Wiesenduft mache ich auch gerne.
Das ist absolut top. Ich kann es nur empfehlen. Im Wald kommt man zur Ruhe.
Mittlerweile lebst du ein glückliches Leben, kann man sagen. Das habe ich hier auch schon so rausgehört. Du hast den Rollstuhl auch längst angenommen und du hilfst Betroffenen von Muskelschwund. Du bist Vorsitzender der Deutschen Muskelschwundhilfe e.V. Wie genau helft ihr Menschen, die unter dieser Krankheit leiden? mit viel Waldgeruch.
Sehr schön gesagt. Ja, also A, ist es so, dass wir ein hervorragendes Team sind. Ich bin ja hier nicht alleine, sondern ich habe hier wunderbare Kolleginnen. Und wir alle wissen, was es bedeutet, Muskelschwund zu haben. Eine Kollegin von mir, die Christiane, die hat selbst einen schwer erkrankten Sohn und weiß, was es als Mutter natürlich bedeutet, aber auch kann sich sehr stark in den Sohn hineinversetzen. So, das heißt, wir sind schon mal authentisch, wenn es darum geht, Hilfe anzubieten. Ich erzählte ja jetzt so ein bisschen über meine Lebensgeschichte und wie schwierig das war, überhaupt bestimmte Dinge anzunehmen. Und das ist ganz häufig der Fall. Und deswegen glaube ich, in dem Moment, wenn Menschen sich an uns wenden, um eine Beratung anzunehmen, da sind wir nämlich sehr stark. Wir beraten und leisten Hilfsarbeit im Sinne von Lebensmut oder Lebensfreude wieder zurückzugeben. Zumindest versuchen wir das. Das ist etwas, was uns am Herzen liegt, den Menschen zu vermitteln. Du hast zwar Muskelschwund, aber trotzdem geht eine Menge. So, das ist eines, ja, dieses an der Seite stehen. Aber ganz stark sind wir vor allem in dem Bereich, dass wir versuchen, Menschen dahingehend zu helfen, wenn zum Beispiel die Krankenkasse ein Hilfsmittel ablehnt. Also es fängt ja schon bei der Attestierung an. Also was schreibt der Arzt manchmal auf das Rezept und was wird dann letztendlich verordnet? Und da sind wir schon in der Beratung im Grunde ganz gut, dass wir vor allem sagen können, welches Hilfsmittel würden wir empfehlen. Und dann wird dieses Hilfsmittel möglicherweise vom Arzt verordnet. Aber dann denkt man, sowas wird dann auch von der Krankenkasse akzeptiert, weil es ja medizinisch notwendig ist. Aber dem ist so nicht. Das heißt, es kommt zur Ablehnung. Und dann wenden sich die Betroffenen häufig an uns und sagen, ja, ich habe eine Ablehnung bekommen, was muss ich machen? Und wir formulieren, da ist die Christiane übrigens hervorragend drin, Widerspruchsverfahren, wir setzen uns mit den Kostenträgern direkt in Verbindung, auch mit der Rentenversicherung und mit den Krankenkassen, was auch immer. Und dann kämpfen wir für die Betroffenen, dass sie zu ihrem Recht kommen, damit sie ihr Hilfsmittel kriegen. Und da haben wir eine ausgesprochen gute Quote. Was uns auch wichtig ist, dass junge Menschen möglichst ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und das fängt auch mit der Schulbildung an. Viele Kinder, die Muskelschwund haben, sind zum Beispiel nicht in der Lage, ein Buch zu halten oder sogar manchmal mitzuschreiben. Und dann ist es wichtig, dass sie einen Assistenten an ihrer Seite haben. Das organisieren wir, indem wir FSJler einstellen und sind da in Kooperation mit der Diakonie, damit die Kinder selbstständig im Schulalltag sich bewegen können. Und vor allem mit Bildung natürlich auch die Chancen später im Arbeitsmarkt haben, einen entsprechenden Job zu finden. Arbeitsmarkt ist auch ein Thema. Arbeitsmarkt ist nach wie vor schwierig für Menschen mit Behinderung. Ich sagte ja, also ich bin eigentlich wie du. Ich bin nur körperlich ein bisschen eingeschränkt, aber das verstehen viele Arbeitgeber nicht. Deswegen kriege ich die Krätze hin und wieder. Das heißt, wir müssen Fach- und Führungskräfte holen. Und vergessen dabei, was für tolle Fach- und Führungskräfte wir vielleicht hier selber haben, die wir aber nicht nutzen, weil man denkt, die können das nicht, was völliger Blödsinn ist. Die sind vielleicht auf Unterstützung angewiesen oder brauchen Hilfsmittel. Aber ansonsten sind gerade Muskelkranke aus meiner Sicht geistig extrem fit, weil sie nämlich immer im Kopf viel kompensieren müssen. Und wir haben ja so tolle junge Menschen, die hier studieren und so weiter und die leider am Markt nicht so die Chancen kriegen. Und da versuchen wir eben auch Schnittstellen zu Arbeitgebern zu bilden, um diese in entsprechende Jobs zu bringen. Wir zeigen auf, wie junge Leute auch ein eigenständiges Leben führen können, zum Beispiel im Rahmen des persönlichen Budgets. Aber was uns wichtig ist, generell ist natürlich auch eben hier in Hamburg und in Deutschland sowieso auch insgesamt auf das Thema noch fehlende Inklusion aufmerksam zu machen und den Finger in die Wunde zu legen, damit tatsächlich Teilhabe mal selbstverständlich ist. Und da leisten wir auch einen ganz wichtigen Beitrag. Ja, wir sind Lebensberater, manchmal von Anfang an, wenn die Diagnose kommt und leider auch manchmal bis zum Ende. Und wir agieren nicht nur hier in Hamburg, was viele denken, sondern wir agieren tatsächlich bundesweit, allerdings nicht im Bereich der Schulbegleitung.
Wie kann jede oder jeder die Deutsche Muskelschwundhilfe am besten unterstützen?
Die Deutsche Muskelschwundhilfe ist zwar ein eingetragener Verein, aber wir helfen, ohne dass man Mitglied werden muss. Also das bedeutet, wir kriegen keine Mitgliedsbeiträge und finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Das heißt, jeder Cent, jeder Euro und manchmal auch ein größerer Betrag oder vielleicht eine Erbschaft, wenn man nicht weiß, wohin mit dem Geld, das hilft, weiterhin für Muskelkranke da sein zu dürfen. Das brauchen wir und das ist unser Konzept. Das machen wir seit über 40 Jahren und damit fahren wir. Aber es wird in der letzten Zeit natürlich immer schwieriger und deswegen ist das etwas, womit man uns sehr helfen kann, aber auch mit Know-how. Wenn jemand sich ehrenamtlich engagieren will, ob es jetzt als Betroffener ist oder eben auch vielleicht sogar als Jurist im Ruhestand, das sind Sachen, die uns helfen können. Wir sind eben Menschen, aber wir sind jetzt auch kein großes Team, wo wir eine eigene Buchhaltung haben oder einen Juristen haben. Ich bin zwar Diplomkaufmann, aber es gibt ganz viele Stellen, wo wir auch tatkräftigen Einsatz gebrauchen könnten, neben viel Geld.
Dirk, du hast deine Kollegin Christiane vorhin schon mal erwähnt. Sie hat einen Sohn, der an Muskelschwund leidet. Wie sie mit dieser Diagnose umgeht und was das für ihr Familienleben bedeutet und welche Hoffnung sie hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Bei mir ist Christiane Schuster. Ich grüße dich.
Ja, hallo, moin.
Wann und wie hat sich die Krankheit bei deinem Sohn geäußert?
Also das ging eigentlich schon los, als er ein Jahr alt war. Da hatte er eine, das wurde damals so genannt, motorische Entwicklungsverzögerung. Er konnte nicht krabbeln und bekam dann Physiotherapie. Und er hatte insgesamt so leicht unrunde Bewegungen, konnte nicht richtig rennen und hatte auch Schwierigkeiten beim Treppensteigen. Das wurde dann auch immer mehr. Und irgendwann dachte ich mir, dann ließ ich mich auch nicht mehr beschwichtigen und habe dann Kontakt gesucht zum neuropädiatrischen Zentrum bei uns in der Nähe und habe dann dort einen Kinderarzt gefunden, der das dann relativ schnell erkannt hat.
Und welche Form von Muskelschwund hat jetzt dein Sohn ganz genau?
Also
da gibt's ja ganz viele verschiedene.
Genau, er hat Duchenne-Muskeldystrophie. Das ist eigentlich die häufigste und auch die am schnellsten verlaufende Muskeldystrophie. Die fängt halt schon im Kindesalter an und führt meistens zum Gehverlust, so ungefähr im Grundschulalter.
Wie seid ihr als Familie damit umgegangen und welche gravierenden Umstellungen hat die Krankheit zur Folge?
Also am Anfang hat sie noch gar nicht so große Umstellungen zur Folge. Wir sind auch sehr unterschiedlich damit umgegangen. Also der Vater hat sich in die Recherche nach Forschungsprojekten gestürzt, hat ansonsten aber wenig drüber gesprochen, während ich das Thema eher offensiv angegangen bin. Ich habe halt unser gesamtes soziales Umfeld informiert. Ich habe die Gespräche mit dem Kindergarten und der Grundschule übernommen und habe insgesamt so ein bisschen den Stier bei den Hörnern gepackt. Und am Anfang konnte ich darüber kaum sprechen, ohne weinen zu müssen. Das wurde dann aber immer besser. Ja, und so war das sozusagen mein Weg. Und außerdem hatten wir ja noch mein Sohn hat eine ältere Schwester, die eben auch ein Recht auf eine glückliche Kindheit hatte. Das hat mir zumindest sehr geholfen, so ein bisschen in die Normalität zurückzufinden. Und insgesamt war es mir immer sehr wichtig, dass wir als Familie ein würdevolles Bild abgeben. Denn wenn man mit einem Kind im Rollstuhl irgendwo hinkommt, man hat immer die gesamte Aufmerksamkeit. Und ich wollte einfach, dass die Leute sehen, hey, guck mal, die haben zwar ein behindertes Kind, aber die haben trotzdem Spaß. Das war mir immer, diese Außenwirkung war mir sehr wichtig eine Zeit lang.
Du hast eben gesagt, der Vater, das hört sich so ein bisschen distanziert an, ist an dieser Behinderung deines Kindes die Ehe vielleicht dann zerbrochen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich beobachte das ja auch in meiner Arbeit häufig, dass die Paare, die schon zuvor harmonisch miteinander sind, die schweißt diese Erkrankung eher zusammen. Während die, wo es schon vorher so leichte Probleme gab, die treibt es einfach auseinander. Also ich würde sagen, es hat die Trennung quasi beschleunigt, aber es war nicht die Ursache.
Und wenn du das öfter beobachtest, wie gehen da jeweils die Menschen, die Geschlechter damit um? Ist dir da was persönlich subjektiv aufgefallen?
Also was ich ganz auffällig finde, ist, dass die Väter immer so eher so diese technische Seite angehen. Die gucken, welche Umbaumaßnahmen müssen sein, was für ein Auto brauchen wir und eben auch sehr stark die Recherche nach Forschungsprojekten in der Hoffnung, es muss doch irgendwas geben, was mein Kind gesund macht. Und die Frauen sind eher so diejenigen, die sozusagen das Leben anpacken, das Leben mit den Kindern und versuchen, das Leben so gut es irgend geht, trotzdem zu gestalten.
Wird sich das so im Laufe der Zeit mit deinem Sohn entwickelt? Gab es jetzt nur Rückschläge oder feiert ihr eben auch die kleinen Fortschritte?
Also was ich sehr hilfreich finde, ist einfach, wenn die Jungs selber, es sind ja überwiegend Jungs, die davon betroffen sind, wenn die selber mit ihrem Schicksal gut zurechtkommen. Und mein Sohn war einfach immer ein fröhliches Kind, er hat immer alles gemacht, was er machen konnte, bis heute eigentlich, er ist jetzt 25, er studiert Game Design an einer Fernuni und besucht jetzt nächste Woche ein Festival, also er macht so sein Leben und das hilft uns Eltern einfach am allermeisten, wenn man merkt, dass die Kinder selber damit zurechtkommen.
Du arbeitest selbst auch bei der Deutschen Muskelschwundhilfe. Wie hilft dir die Arbeit dabei und bist du durch deinen Sohn überhaupt zu diesem Beruf gekommen?
Genau, mein Sohn hatte damals einen Schulbegleiter von der Muskelschwundhilfe und so bin ich in den Verein reingerutscht quasi und habe dann die Elterntreffen besucht und so. Und jetzt ist es einfach so, das ist sozusagen mir eine große Freude. Das ist quasi sowas wie eine Mission, kann man fast sagen, dass wenn Eltern sich an uns wenden, die gerade mit der Diagnose vom Arzt kommen, ihnen Hoffnung zu geben, ihnen Zuversicht zu vermitteln und ihnen zu zeigen, dass das Leben eben nicht endet mit dieser Diagnose. Und das, was ich versuche als allererstes rüberzubringen, ist einfach dieses Thema Akzeptanz. In dem Moment, wo man die Krankheit akzeptiert hat, wird alles ein bisschen leichter. Ich finde halt einfach, dass den Menschen dabei zu helfen, jetzt aus dieser tiefen Krise rauszukommen, das ist eine sehr erfüllende Aufgabe.
Vielen Dank, Christiane.
Gerne.
Dirk, jetzt bin ich wieder bei dir. Und das bei unserem Format Inspirierende Menschen im Berufsalltag, da spiele ich mit den Gästen ja immer Sätze vervollständigen. Ich fange einen Satz an, den du dann schnell beendest. Bist du bereit, Dirk?
Ich bin bereit.
Mein Motto ist?
Ja, Gas geben und jeden Tag genießen. Carpe diem.
Am meisten Freude habe ich während der Arbeit, wenn?
Wir alle Spaß an der Arbeit haben und vor allem, wenn wir wissen, dass wir jemandem helfen konnten.
In meiner Freizeit mache ich am liebsten?
Ganz viel, dies und das, draußen sein auf jeden Fall. Ich hasse Regen, weil dann kann ich nicht raus, ansonsten draußen sein, mit Freunden unterwegs sein und Spaß haben.
Wenn es in einem öffentlichen Fahrstuhl mal wieder nach Urin riecht, dann denke ich,
tja, ich kotze gleich. Es ist widerlich, da fehlen mir die Worte. Es ist einfach nur eklig.
Erlebst du oft, oder?
Hauptbahnhof, ganz schlimm. Ich frage mich, wie krank muss man sein, dass man in den Fahrstuhl pinkelt? Also das ist doch krank. Ist auch noch ein Glasfahrstuhl.
Das sind fast immer Glasfahrstühle, die so riechen. Ich verstehe es auch immer nicht. Und abschließend, wenn Menschen Bergedorf besuchen, dann rate ich ihnen.
Ja, fahrt mal nach Vierlanden oder guckt euch den Schlosspark, das Bergedorfer Schloss an. Bergedorf ist richtig, richtig schön.
Dirk, du inspirierst mit deiner positiven Art auf jeden Fall. Und es war mir eine Freude, dich heute hier im Podcast zu haben. Vielen Dank.
Ich danke auch. War mir auch eine große Freude. Bis dann.
Bei unserem BGW-Format Inspirierende Menschen im Berufsalltag, da waren schon einige spannende Gäste dabei, hört sie euch an. Alle Podcast-Folgen findet ihr auf der Website der BGW, www.bgw-online.de/podcast und natürlich überall dort, wo es Podcast gibt. Ja, bewertet gerne mal Herzschlag und abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich fand diese auch wieder sehr interessant und freue mich auf die nächste. Bis zum nächsten Mal.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.